Heute ist Freitag, der 3. April. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Als erstes sprechen wir über Trumps Rede zur Lage der Nation. Danach schauen wir nach Venezuela, wo die USA die Sanktionen gegen die Übergangspräsidentin Rodriguez aufgehoben hat. Und außerdem schauen wir uns die widersprüchlichen Aussagen zu den Rückführungszahlen von Merz und dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sarraj an. Zum Schluss, da brauchen wir sie, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen mit dem US-Präsident Trump. Der hat am Mittwoch eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Ja, die Rede dauerte etwa 20 Minuten und wurde von Trump über viel Eigenlob und eine Rechtfertigung des Militäreinsatzes im Iran genutzt. Und wir hören mal rein.
Dank des Fortschritts, den wir gemacht haben, kann ich heute Abend sagen, dass wir auf dem Weg sind, sehr bald all unsere militärischen Ziele zu erreichen. Wir werden sie hart treffen. Wir werden sie in den nächsten 2 bis 3 Wochen in die Steinzeit zurückbringen, wo sie hingehören.
Ja, Trump hat erklärt, dass die USA ihre militärischen Ziele im Iran fast erreicht hätten. Er sprach von schnellen und überwältigenden Siegen in den letzten Wochen. Laut Trump sei die iranische Marine zerstört, auch die Luftwaffe sei bereits stark beschädigt, zudem seien die Raketenvorräte des Landes nahezu aufgebraucht. Trump betonte außerdem, dass die Führung des Iran tot sei und die Revolutionsgarde derzeit reduziert werde. Trotz dieser Erfolge kündigte er neue schwere Angriffe für die nächsten 2 bis 3 Wochen an. Dazu erklärte er, dass er den Iran in die Steinzeit zurückversetzen wolle. Sollte es keine diplomatische Einigung geben, droht Trump mit Angriffen auf iranische Kraftwerke. Außerdem erklärte er, dass sein Hauptziel weiterhin die Verhinderung von iranischen Atomwaffen bleibe. BeobachterInnen bewerten die Rede als sehr kritisch, so habe Trump kaum neue Erkenntnisse gegeben und er verfolge weiterhin einen unklaren Kurs ohne eine erkennbare politische Ausstiegsperspektive. Während Trump ein nahes Ende der Kämpfe in Aussicht stellte, widersprach der israelische Regierungschef Netanyahu. Der hat nämlich erklärt, dass der Krieg noch weiter andauern wird. Ein wichtiges Thema der Rede war aber auch die Wirtschaft. Trump steht innenpolitisch unter Druck wegen der stark gestiegenen Benzinpreise. In den USA kostet eine Gallone Benzin derzeit nämlich über $4. Trump macht iranische Angriffe auf Öltanker für diese Preise verantwortlich. Fast zeitgleich zur Rede des Präsidenten gab es auch Neuigkeiten aus dem US-Finanzministerium. Die US-Regierung hatte nämlich die Sanktionen gegen die venezolanische Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez aufgehoben. Dieser Schritt ist Teil einer schrittweisen Lockerung der US-Politik gegenüber Venezuela. Dafür wurde Rodriguez offiziell von der Sanktionsliste gestrichen. Eine offizielle Begründung für diesen speziellen Schritt nannte das Finanzministerium aber nicht. ExpertInnen sehen darin jedoch eine Reaktion auf die weltweit steigenden Energiepreise. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die US-Streitkräfte Anfang Januar den autoritären Staatschef Nicolas Maduro in der Hauptstadt von Venezuela festgenommen hatten. Er und seine Frau stehen derzeit in New York wegen Vorwürfen zum Drogenschmuggel vor Gericht. Nach der Festnahme übernahm die bisherige Vizepräsidentin Rodriguez die Regierungsgeschäfte. Obwohl sie eine ehemalige Verbündete von Maduro ist, gilt sie nun als zentrale Ansprechpartnerin für die USA. Die Zusammenarbeit zwischen den USA und der Regierung in Venezuela konzentriert sich vor allem auf Ölgeschäfte. Es gibt bereits Vereinbarungen über den Verkauf von venezolanischem Öl durch US-Firmen. Zudem sollen US-Investitionen in Venezuela gefördert werden. Auch der Handel mit venezolanischem Gold ist wieder erlaubt. Die diplomatischen Beziehungen wurden offiziell wieder aufgenommen. Trotz dieser wirtschaftlichen Annäherung gibt es politisch kaum Veränderungen. Rodriguez hat zwar einige politische Häftlinge entlassen, ein grundsätzlicher politischer Wandel in der autoritären Führung des Landes ist aber ausgeblieben.
Werbung.
Ihr Lieben, ihr wisst, dass ich ganz, ganz großer Fan vom Spiegel bin. Egal, ob es um Berichterstattung geht, ob es im Allgemeinen um wunderbare Artikel geht, die man im Spiegel finden kann, oder eben um ganz besondere Hefte, wie zum Beispiel ein Heft, das ich euch heute vorstellen möchte, und zwar der Spiegel Geschichte. Das ist für mich etwas ganz Besonderes, denn in dem Spiegel Geschichte, da gibt es immer ein großes Spektrum an Themen, die ein bisschen auch abseits klassischer Geschichtsthemen sein können. Man hat eine große Auswahl an Artikeln, die man vielleicht so nicht beim Spiegel erwartet hat, und die finden hier ihren Platz. Im zweiten Heft vom Spiegelgeschichte in diesem Jahr, da gibt es einen Artikel, der es mir besonders angetan hat. Der heißt: Zukunft der Nation, können sich die USA von Trump erholen? Man kann ja sagen, dass mit Donald Trump ein Präsident mit der Marke USA so sehr verschmilzt, wie man es wahrscheinlich kaum kennt. Das schadet aber dem Land. Doch wer dann genau hinschaut, der erkennt, wie viel Widerstand sich regt. Und darüber, finde ich, muss man viel mehr sprechen. Und darum geht es zum Beispiel in diesem Artikel und dann eben auch um die Frage, wie sich die USA von Trump denn am Ende wirklich erholen könnte. Das neue Spiegelheft Geschichte, da geht es um 250 Jahre USA, was vom großen Versprechen auf Freiheit bleibt. Vor 250 Jahren erklärte die britische Kolonie Nordamerika ihre Unabhängigkeit und die Gründungsväter, die bekannten sich in ihrem Manifest zu Menschenrechten und persönlichen Freiheiten. Spiegelgeschichte beleuchtet ein Vierteljahrtausend US-Geschichte und geht der Frage nach, haben die Vereinigten Staaten ihr Freiheitsversprechen gehalten? Und gerade dieser Artikel, der hat es mir angetan. Und wenn ihr jetzt auch sagt, ihr seid großer Fan vom Spiegel, dann könnte das neue Heft Spiegelgeschichte richtig was für euch sein. Ihr findet wie immer alle Informationen dazu in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen von Spiegelgeschichte.
Werbung Ende.
Wir schauen nach Deutschland. Bereits in der letzten Folge haben wir schon über Merz Aussage gesprochen. Der hat da nämlich angekündigt, dass er in den nächsten 3 Jahren knapp 80% der syrischen Geflüchteten in Deutschland in ihr Heimatland zurücksenden will. Wir hören nochmal in seine Rede rein, und zwar nach dem Treffen mit dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sarraj.
Dank an die deutsche Bevölkerung, die in den letzten Jahren bereit war, diese große Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen. Aber der Bürgerkrieg ist zu Ende. Und jetzt gibt es grundsätzlich die Perspektive, auch in das Heimatland Syrien zurückzukehren. Und das wollen wir gemeinsam ermöglichen. In der längeren Perspektive der nächsten 3 Jahre, das ist der Wunsch von Präsident Sarraj gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren. Wir haben ein Interesse daran, dass diejenigen, die bei uns leben, hier bleiben wollen, gut integriert sind. Präsident Sarraj hat eben über auch Ärzte, Pflegepersonal gesprochen, die in unseren Krankenhäusern tätig sind, dass diese Menschen auch durchaus in Deutschland bleiben. Aber viele, die hier sind, werden zu Hause gebraucht. Und deshalb ist dies jetzt, glaube ich, ein richtiger Zeitpunkt, auch über diese Menschen zu sprechen.
Ja, Merz' Aussage sorgt aktuell ein bisschen für Verwirrung. In seiner Rede, da erklärt er nämlich, dass die Rückkehr der syrischen Flüchtlinge der Wunsch vom Übergangspräsidenten gewesen sei. Der widersprach dieser Erklärung aber deutlich. Bei einem Auftritt in London erklärte er, dass die Aussage übertrieben sei und nicht er, sondern Merz selbst diese Zahl in einem privaten Gespräch genannt habe. In den Tagen darauf hat sich das Kanzleramt darum bemüht, die Situation zu beruhigen. Dafür wurde zuerst das offizielle Protokoll der Pressekonferenz angepasst, um die Urheberschaft eindeutig al-Sarraj zuzuschreiben. Später verschickte das Bundespresseamt zusätzliche Erläuterungen. Mittlerweile versucht die Regierung, die Debatte einfach ganz zu beenden. Regierungssprecher Cornelius bezeichnete den Streit um die Urheberschaft als Scheinkonflikt. Er nannte keine konkrete Prozentzahl mehr. Er sprach stattdessen nur noch von einer signifikanten Zahl an Menschen, die zurückkehren sollten. Die Kritik an der 80%-Marke, die ist wirklich groß. PolitikerInnen der Grünen wiesen darauf hin, dass die Sicherheitslage in Syrien weiterhin fragil sei. Auch die SPD kritisierte die Nennung von konkreten Zahlen und Zeitraum als wenig klug. Expertinnen warnen auch davor, dass es wirtschaftliche Folgen geben könnte bei einer Rückkehr von so vielen Menschen. Viele syrische Geflüchtete sind nämlich wirklich gut integriert. Die Erwerbsquote zum Beispiel von SyrerInnen, die seit 10 Jahren hier leben, die liegt bei 60%. Rund 260.000 SyrerInnen arbeiten in sozialversicherungspflichtigen Berufen, viele davon in Bereichen mit Fachkräftemangel wie Krankenhäuser oder Handwerk. Und eine Rückkehr von 80% würde den deutschen Arbeitsmarkt daher wirklich stark treffen. Es gibt auch rechtliche Hürden. Jede Rückführung muss asylrechtlich im Einzelfall geprüft werden. Eine pauschale Quote ist rechtlich daher kaum umsetzbar. BeobachterInnen vermuten deswegen auch, dass Merz mit der harten Rhetorik vor allem WählerInnen der AfD ansprechen wollte. Und das können wir auch beobachten. Und meine persönliche Meinung dazu kennt ihr. Es ist nichts weiter als wirklich kein schöner Populismus. Wir brauchen Sie, die Good News. Die Niederlande feiern 25 Jahre Ehe für alle. Am 1. April 2001 traten dort als erstes Land weltweit gleichgeschlechtliche Ehen in Kraft. Die Zeremonien in Amsterdam gelten als historischer Meilenstein für die rechtliche Gleichstellung von LGBTQIA+-Personen. Seitdem haben zahlreiche Länder ähnliche Regelungen eingeführt. In Europa und Nordamerika ist die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare mittlerweile in über 30 Staaten möglich. In den Niederlanden selbst hat die Einführung der Ehe für alle die rechtliche Stellung und Sichtbarkeit queerer Menschen deutlich gestärkt. Ja, zum Anlass dieses Jubiläums fanden auch Feiern in Amsterdam statt, bei dem unter anderem auch der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten die Entwicklungen würdigte. Er wies zugleich aber auch darauf hin, dass die Akzeptanz der queeren Community unter jüngeren Generationen rückläufig sei. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns ja dann am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.